Die Stille. Für manche unangenehm, für andere sogar heilsam. Das war jetzt eine Minute gezählt in meinem Kopf. Und in der Stille haben wir auch manchmal Erwartungen, wie vielleicht jetzt. So, nach dem Motto, du musst es doch starten. Das ist doch jetzt dein Moment, predige doch. Oder, boah, ich hoffe, ich kann was mitnehmen für mein Glaubensleben. Oder fang doch schnell an, ich würde gerne mein Mittagessen pünktlich haben. Kennst du solche Momente im Leben, wie diesen Abbild von Michelangelo, wo du so ein Gefühl hast, boah, du bist quasi so close, so nah bei Gott, dass du fast so den Eindruck hast, boah, ich könnte jetzt ihn fast berühren, weil ich so intim mit ihm bin, vom Gefühl her. Kennst du aber solche Situationen, wo es so das Gefühl jetzt ist, so von so einer Art Trennung oder von so einer Art, bist du überhaupt da? Gibt's dich noch? Wie gehen wir damit um, wenn wir Leid erleben und es scheinbar irgendwie so eine Stille kommt von Gott? Seitdem ich klein bin, hat mich das Thema sehr beschäftigt. So diesen Schweigen Gottes in eine Leitsituation. Und ich finde, ich muss ehrlich sagen, ich finde das Thema an sich sehr komplex. Und ich kann schon im Vorfeld sagen, ich werde hier nicht Antworten liefern können. So absolute Antworten. So ist es. Und deswegen ist dann Leid so. Das kann ich mir nicht anmaßen. Aber ich würde gerne euch durch eine Reise mitnehmen in ein paar biblische Geschichten, die es mit diesem Thema zu tun hat. Wir werden uns heute drei Geschichten anschauen. Drei Geschichten, wo Menschen in der Bibel Leid erleben und es scheinbar ein Schweigen gibt von Gott. Wo Gott einfach nicht antwortet. Oder erstmal nicht antwortet. Die erste Geschichte ist in 1. Mose. Lass uns die gleich aufschlagen. 1. Mose 22. Das ist die Geschichte von Abraham. 1. Mose 22. Kurzer Kontext. Gott hat Abraham etwas versprochen. Nämlich was? Wofür ist er denn bekannt? Eine Nachkommenschaft. So, und nach viele Jahren kam dann dieser Sohn, Isaac, auf die Welt. Und irgendwann, eines Tages, hat Gott den Abraham um etwas gebeten. Und das ist die Geschichte jetzt, Kapitel 22. Und ich lese einfach ab Vers 1. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaac, und geh hin in das Land Moria und bring ihn dort zum Brandopfer dar, auf einen der Berge, den ich dir nennen werde. Was? Was ist das denn für eine Bitte? Vers 3. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaac und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an dem Ort, den ihn Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Noch bin ich kein Vater, Aber würde ich mich versuchen, in seine Lage hineinzuversetzen als Vater, von diesem hochersehnten Sohn, den einzigen, den ich jetzt habe eigentlich, mit so einem Auftrag, 3 Tage unterwegs zu sein, ich glaube, ich wäre nicht so gesprächig gewesen. Ich glaube, ich wäre so tief in mir eingekehrt gewesen sein, um darüber nachzudenken, was hier gerade abgeht. 3 Tage lang. Wir haben hier auch keinen Dialog zwischen Abraham und Gott. Es ist einfach uns so dargestellt jetzt. Er wird es jetzt machen. Vers 5. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleib hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer, legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Ist euch jetzt etwas aufgefallen? Das ist sehr seltsam, wie Abraham an dieser Stelle geredet hat. Oft rasieren wir durch die Bibel, so wir lesen schnell die Berichte und wir überspringen wichtige Details. Und in dem Fall gibt es hier ein Wort, was uns eigentlich als Bibelleser stören sollte. Nämlich ein Pluralwort, wir. Der Auftrag ist quasi, er geht mit dem Sohn auf diesem Berg und dann sagt er jetzt zu den Knechten, wenn wir fertig angebetet haben, dann kommen wir beide, Mehrzahl, Plural, zurück. Hat er gelogen? Wie er zu dieser Aussage kommt, werden wir später sehen. Bleibt dran. Vers 11. Da rief ihn der Engel des Herrn von Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Zweite Geschichte. Johannes 11. Johannes Kapitel 11, Abvers 1. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihn sagen: Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Wir müssen jetzt etwas wissen über Jesus. Jesus hatte eigentlich kein wirkliches Zuhause. Er hat sich immer aufgehalten bei anderen Familien oder bei seiner Familie selbst, aber er hat kein Haus gebaut in dem Sinne. Und diese Familie von Lazarus war ihm sehr wichtig. Hier wird sogar genannt, er ist ein Freund von ihm, den du lieb hast. Das ist schon sehr markant in dieser Erzählung. Da muss wirklich eine sehr besondere Beziehung dort gewesen sein, in dieser Familie mit Jesus. Ich habe mich dann gefragt, okay, er bekommt jetzt die Nachricht, dass sein guter Freund sehr krank ist. Und ich habe mich gefragt, wo hat ihn diese Nachricht erreicht? Wo befand er sich jetzt so örtlich? Das erfahren wir in Kapitel vorher, Kapitel 10, Vers 40. Da steht, dass er jenseits des Jordans war, wo Johannes der Täufer getauft hat. Und dieser Ort erfahren wir auch in Anfang von Johannes, wo Johannes getauft hat, das heißt Betabara. Und das kann man sogar in der Karte sehen. Ups. Hier. Das ist auf Englisch. Hier haben wir Betabara und dann Bethanien. Ich habe das dann gegoogelt auf Google Maps, wie würden so diese Orte heute aussehen, und Luftlinie sind es ungefähr 30 Kilometer. Wie lange schaffst du so eine Strecke mit dem Wissen, dass dein Freund am Sterben ist oder es nicht gut geht? Ich bin noch nicht so eine Strecke durchgelaufen an einem Tag, aber ich glaube schon, dass du es in einem Tag schaffen könntest. Was macht Jesus? Vers 4. Als Jesus es hörte, sprach er: Lass uns sofort hingehen, um ihnen zu helfen. Achtung, Fangfrage. Diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, was tut er jetzt? Bleibt noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Also wieso, Jesus? Wieso jetzt? Stell dir jetzt mal vor, du bist Lazarus, du bist so in deinem Krankenbett und du hast schon erfahren, dass deine Schwestern quasi diese Nachricht an Jesus, dein Freund, übermittelt haben. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, dass er da Tag und Nacht so drauf gewartet hat und vielleicht jeder Mensch, der im Dorf gekommen ist, er dachte schon, oh ja, das könnte die Silhouette von Jesus sein. Aber war in einem Gärtner oder so? Ist er nicht. Den zweiten Tag ist er auch nicht. Vers 14. Daraufhin und sagte es ihnen Jesus frei heraus: Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh, um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin. Was? Damit ihr glaubt. Doch lass uns zu ihm gehen. Er ist gestorben und gleichzeitig ist er froh darüber, dass er nicht dort gewesen ist. Ihr merkt schon so eine gewisse Spannung. So wie ist das denn einzuordnen von ihm? Was ist doch mit seiner Aussage in Vers 4? Diese Krankheit ist nicht zum Tode. Und jetzt sagt er in Vers 14, Lazarus ist gestorben. Hat er sich irgendwie verrechnet in seine Allwissenheit? Nun, wie war das für die Schwestern? Vers 21, jetzt ist mittlerweile Jesus schon angekommen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Vers 32, als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wo warst du diese 2 Tage? Menschlich gesehen gab es jetzt nichts, was man tun könnte. Er ist tot. Er ist wirklich tot. Vers 40. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo in dem Fall Lazarus begraben war, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menschen willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Und er kam dann raus. Wieso hat Jesus 2 Tage lang geschwiegen und ließ ihn sterben? Nun, was wir hier erfahren, zumindest aus dieser Geschichte spezifisch, ist, dass durch dieses große Wunder der Auferstehung konnten die Menschen etwas in Jesus sehen, nämlich einer der größten Beweisen, was er in seinem Dienst quasi gemacht hat. Einen Toten aus dem Grab rausholen. Also, Jesus ist nicht der, der sagt, theologisch gesehen, schöne Sachen wie, ich bin die Auferstehung, das Leben, sondern er ist jemand, der das sagt und der das dann tut. Er holt jemand vom Grab raus. Und das war etwas, was keiner leugnen konnte. Es gab sehr viele Zeugen, die sich eingehäuft haben in diesem Ort. Die haben schon sogar gerochen, dass er tot war. Das kannst du nicht leugnen. Und jetzt ist er am Leben. Der Beweis war so groß. In den nächsten Kapitel lesen wir, dass die Juden versucht haben, ihn umzubringen. Den Lazarus. Weil das ein zu hoher Beweis war für die Macht von Jesus. Könnte ich noch an die Geschichte von Abraham erinnern? Wieso hat er gesagt, dann wollen wir zurückkommen? Es gibt eine Bibelstelle, die sich genau auf diesen Ereignis beruft. Und das lesen wir in Hebräerbrief. Es steht Folgendes. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern. Obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaaks sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Und jetzt kommt's. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken könnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Abraham ging auf diesem Berg mit dem Glauben, auch wenn mein Sohn sterben wird, Gott kann den wiederbeleben. Ich weiß nicht wie, aber das ist möglich. Also, Glaube scheint etwas Elementares zu sein, wenn es um diese Leiterfahrungen geht. Und jetzt würde ich gerne die letzte Geschichte anschauen. Und die übersteigt alle anderen Geschichten von der ganzen Bibel eigentlich. Lass uns aufschlagen, Matthäus 26. Matthäus 26 und dann Vers 36. Das sind quasi die letzten Stunden von Jesus jetzt. Er ist im Garten Gethsemane. Und in Vers 36 lesen wir Folgendes. Da kommt Jesus mit ihnen, mit den Jüngern, zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu seinen Jüngern, setz euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Nun, was hat er gebetet? Vers 39. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus fragt in anderen Worten, gibt es einen anderen Weg eigentlich, die Menschheit zu erlösen, statt jetzt diesen Kelch zu nehmen des Todes? Aber es geschieht nicht nach meinem Willen, sondern nach deinem Willen. Schau mal jetzt Vers 42. Wiederum ging er zum zweiten Mal, betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Vers 44. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Wieso betet man dreimal um dasselbe? Offensichtlich hat er keine Antwort bekommen in dem Moment. Jesus, Er kommt. Keine Antwort. Und das geht jetzt weiter. Schau mal das nächste Kapitel, Kapitel 27. Das ist die Kreuzigung jetzt, Vers 41. Er hängt schon am Kreuz. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sie selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige nun vom Kreuz herab und dann wollen wir an ihn glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust hat an ihn. Denn er hat ja gesagt, ich bin Gottes Sohn. Wo ist denn jetzt dein Gott, dein Vater? Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama, Sabachthani, das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Objektiv betrachtet, hat Gott sich nicht jetzt aktiv von Jesus abgewandt. Das ist kein objektiver Bericht über Gottes Handeln. Es ist eigentlich einfach ein Schrei von Jesu Herz, dass er jetzt fühlt eigentlich, was ein Sünder fühlt. Diese Trennung. Der Vater steht jetzt nicht da und sagt, ja, ab jetzt schaue ich jetzt weg, ab jetzt sind wir quasi getrennt und gehe jetzt alleine deinen Weg. Gott ist eigentlich immer dasselbe und sein Wesen ändert sich nicht und er hört nicht auf, quasi zu lieben. Und doch erlebt Jesus subjektiv etwas völlig Neues für ihn. Und darüber muss ich jetzt nachdenken. Dieser Kelch, dieser Zorn gegen der Sünde ist nicht Gott, der Jesus jetzt bestraft, sondern ist einfach die natürliche Konsequenz der Sünde. Und die natürliche Konsequenz der Sünde ist Trennung. Das ist die Eigenschaft von Sünde. Sünde trennt. Sünde trennt uns von Gott. Nicht, weil Gott sich entfernen will, sondern weil das Vertrauen irgendwie zerbricht, was wir zu Gott haben. Und in Gethsemane, müssen wir uns das vorstellen, trug Jesus unsere ganzen Sünden. Und deswegen betet er, ist es möglich? Gibt es eigentlich einen anderen Weg? Nicht, weil der Vater ihn weniger liebt, sondern weil Jesus beginnt, jetzt die Welt so zu sehen, wie ein Sünder Gott erlebt. In Trennung. Und das ist jetzt sehr wichtig, vielleicht der wichtigste Satz von meiner Predigt heute. Jesus erlebt zum ersten Mal von seiner Gefühlswelt, also subjektiv, was Trennung bedeutet, getrennt zu sein von Gott selbst, wie sich das anfühlt. Der Sohn erlebt, wie es sich anfühlt, Gott nicht mehr zu sehen, nicht mehr zu spüren und nicht mehr sogar zu verstehen. Also, denk mal drüber nach, das, was von Ewigkeit her unzertrennbar war, untrennbar ist. Die vollkommene Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn wird jetzt für Jesus subjektiv verdunkelt, als ob es das nicht mehr gibt. Warum hast du mich verlassen? Jesus geht in die Erfahrung hinein, die eigentlich deine Erfahrung ist, meine Erfahrung ist, als Mensch. Er fühlt die Gottverlassenheit, damit wir sie nicht ewig tragen müssen. Er nimmt das quasi auf deine Stelle, damit du das nicht erlebst. Am Kreuz sehen wir also einen Gott, der bereit ist,
sich bis an die Grenze des Vollstellbaren zu geben.
Mehr geht nicht. Mehr geht absolut nicht. Er hat alles, alles aufgegeben für uns.
Und genau dort, wo Jesus nichts mehr fühlt, nichts mehr sieht und nichts mehr hört,
jetzt kommt's, er blieb Gott trotzdem treu. August 2006, das war ein besonderer Tag für mich und für unsere Familie. Das war ein Tag, was, ich werde es jetzt nicht machen, aber wo der Glas so komplett geleert wird. Ein Tag, was unsere komplette Familie verändert hat. Und zwar, es begann mit einem Anruf. Ich habe Telefon genommen. Es war ganz früh, so um 9 Uhr morgens am Sonntag. Und es war meine Oma am Telefon. Und sie meinte, wir hatten einen Unfall. Gib bitte deine Mutter durch. Kontext, meine Großeltern kamen aus den USA zu Besuch. Und mein Vater hat sie abgeholt im Flughafen. Und ich gebe dann ein Telefon meiner Mutter. Und ich kann mich sehr gut erinnern an diesen Gesichtsausdruck. Von Freude, die Oma, die werden ja berichten, dass sie bald da sind, zu was? Sie legt dann auf, sie sagt dann zu uns, packt ein paar Sachen, ich bringe euch zu jemandem aus der Gemeinde. Im Fernseher habe ich das Auto von meinem Vater gesehen. In so einem Zustand. Da war auch der Fernseher dort und die haben da ein bisschen berichtet. Und es ging darum, also in der Hauptstadt von Chile, das ist Santiago, da gibt es eine Straße, die quasi die Stadt überquert. Und das ist so 12-spurig, also riesig, also 6 hin und 6 zurück. Und es gibt auch Straßen, die diese Hauptstraße auch überqueren. Und ein Busfahrer ist über Rot gefahren und hat quasi meinen Vater direkt in seiner Tür erwischt, mit voller Geschwindigkeit. Sofort bewusstlos. Meine Oma, die saß hinten. Und ich kann euch jetzt nicht erklären, wieso, aber in unserer Familie, wir hatten die Gewohnheit, uns nicht anzugürten, die Hinterbank. Ich als kleines Kind, ich saß immer in der Mitte, weil ich immer alles sehen wollte und ohne Gurt. Und ich wollte an dem Tag mit meinem Vater gehen, um die abzuholen, weil ich liebe Flugzeuge. Und mein Vater hat sich dagegen entschieden, weil ich so tief geschlafen habe. Ich wäre heute nicht mehr da. Mein Opa hat sich vieles gebrochen. Aber mein Problem war bei meinem Vater. Er ist nie aufgewacht. Eine Woche. Intensivstation, ungefähr 2 Wochen. Und die Ärzte sagen dann zu meiner Mutter, wir wissen nicht, ob er überleben wird. Und wenn er überlebt, wir wissen auch nicht, was mit seinem Kopf passiert ist, weil der ganze Schlag war in seinem Kopf. Boah, hat mich mein Leben als 11-jährigen Junge komplett auf den Kopf gestellt. Nach einem Monat, also wir waren insgesamt 2 Monate im Krankenhaus, nach einem Monat durften Minderjährige ihn besuchen, weil es war zu krass anzusehen, weil alles war ein Gesicht. Und ich war einfach schockiert, das zu sehen. So, dein Vater, dein starker Vater. Mein Vater ist 2 Meter groß. Er ist quasi mein Vorbild der Stärke und der Führung und keine Ahnung. Und er saß da wie eine Leiche. Da seht ihr so ein bisschen, wie quasi das Auto ist ja komplett zerfetzt worden, genau auf seiner Seite. Irgendwann konnten wir ihn dann besuchen. Wir mussten ihn dann selber füttern, weil er kannte das nicht. Er arbeitet bei der Bank. Er wurde dann eine Woche vorher befördert, weiter nach oben. Und er konnte jetzt nicht mehr rechnen. Er konnte nicht mehr rechnen. Er konnte nicht mehr lesen. Er konnte nicht mehr reden. Er konnte sich nicht mal bewegen. Er wusste nicht, wie man geht. Das war schockierend für mich. Und ohne Spaß, ich habe mich die Frage gestellt, ganz groß in meinem Gehirn, warum? Warum? Warum hat Gott das zugelassen? Warum hat Gott nicht einfach diesen Reifen platzen lassen von den Busfahrer, damit er so gelenkt wird oder irgend so ein Wunderakt? Warum? Warum hat Gott das zugelassen? Ich kann euch sagen, es sind Wundern über Wundern passiert, sodass mein Vater quasi, ihr könnt ihn jetzt sehen, das ist mein Vater, gar nichts. Also er hat nicht mal so eine Schnittwunde von irgendeiner 10 OPs, die er gehabt hat. Er hat überall hier so Titan und so weiter, weil alles nicht mehr vorhanden ist. Aber siehst du gar nichts. Wenn du mit ihm redest, ist er ein komplett normaler Mensch. Warum lässt Gott das zu? Vielleicht hast du dir auch diese Frage gestellt in deinem Leben. Oder vielleicht jetzt, in deiner gegenwärtigen Situation. Und ich will dir sagen, diese Frage ist legitim. Und diese Frage ist für mich nicht ein Symbol von Unglaube, sondern einfach ein Ausdruck von ein dringendes Herz, der zu Gott kommt. Warum machst du sowas? Warum lässt du sowas zu? Und ich weiß nicht, ob du gerade durch so einen Moment gehst, sei es durch eine Krankheit oder Tod in der Familie oder eine persönliche Krise oder eine familiäre Krise, was euch jetzt betrifft. Und ich will jetzt ehrlich mit euch sein, ich weiß nicht, warum das passiert ist oder warum das passiert. Das kann ich dir nicht sagen. Und werde ich dir auch nicht sagen. Weil ich kann mir das nicht anmaßen, über deine Situation zu sagen. Und wenn Menschen kommen und uns so quasi leichte Antworten geben zu unserer Leitsituation, ich glaube, das macht nur den Leitprozess nur noch größer, wenn wir ganz leichtfertige Antworten geben. Weil das Leben ist zu komplex, um leichte Antworten zu geben. Aber ich würde gerne mit euch 2 Gedanken teilen zum Schluss. In Zeiten von Leid, was ich zumindest bei mir beobachtet habe, passieren oft 2 gefährliche Dinge in unserem Denken. Die erste Gefahr: wir machen Gott zum Verantwortlichen über unsere Situation. Wieso? Das Erste, was passiert, wenn Schmerz kommt, sofort die Warum-Frage. Also wir suchen nach einer Kausalität. So, wir suchen erstmal nach Erklärungen. Wie konnte das passieren? Und dann beginnt das Gefährliche, denn wir fangen an dann schlussendlich irgendwann, weil wir keine Antworten mehr haben, okay, die höchste Instanz, die es gibt im Universum, der alles lenken könnte, das ist ja Gott, und wir zeigen dann auf ihn. Als er der Verursacher wäre von dem, was gerade passiert. Und dabei blenden wir aus, dass das Leben in dieser Welt sehr komplex ist. Ich habe schon von Leuten gehört, nicht aus dieser Gemeinde, ich habe diese Krankheit bekommen, weil es Gottes Plan war. Boah. Oder ich habe diesen Unfall gehabt, weil es Gottes Plan war. Und da sage ich, ich weiß es nicht, ob es wirklich Gottes Plan war. Lass uns deswegen vorsichtig sein und nicht alles gleich Gottes Plan zu benennen. Weil das macht ja auch etwas in dein Gottesbild. Diese Welt ist nämlich geprägt von Faktoren, die dein Leid direkt beeinflussen können. Und da hat nicht mal Gott damit was zu tun. Wie zum Beispiel freien Willen. Wenn ein Mensch draußen entscheidet sich, dich zu erstechen, das ist ein freier Wille von diesem Mensch. Es gibt auch andere Probleme, wie zum Beispiel Genetik. Schon anhand der Genetik haben wir viele Probleme heute. Es gibt auch deine Geschichte, deine persönlichen Geschichten mit deinen persönlichen Entscheidungen, die zu persönlichen Konsequenzen führen. Es gibt aber auch Entscheidungen von anderen Menschen, die dein Leben beeinflussen haben. Es gibt auch die systemische Ungerechtigkeit in der Welt. Und es gibt, einfach banal gesagt, der Zerbruch seit dem Sündenfall. Und ja, ich bin wirklich 100% überzeugt, Gott kann Leid zum Guten wenden. Das kann er. Aber das bedeutet nicht, dass alles, was geschieht, sein Plan war. Vieles, was uns trifft, ist nicht quasi Gottes Regie, sondern manchmal sogar eine Kettenreaktion, eine gefallene Weltgeschichte. Die zweite Gefahr, was ich sehe in unserem Denken, wir beginnen dann an Gottes Güte zu zweifeln. Ist er wirklich gut? Und das schlägt dann die tieferen Wunden in unserem Herz. Also wenn wir glauben, dass Gott unser Leid geplant hat, dann ist der nächste fast unvermeidbare Schritt in deinem Kopf, wir zweifeln an Gottes Herz. Mein Gott ist wirklich gut mit mir. Ist er wirklich so lieb, wie er sich in der Bibel darstellt? Und genau hier wird es gefährlich. Ich würde gerne mit euch ein letzter Text lesen, Römer 8. Da steht, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten zusammenwirkt. Ich habe oft diesen Text nicht verstanden. Was meint denn, dass alles zum Guten zusammenführen wird? Wieso stimmt dieser Satz von Paulus? Was für eine Sicherung oder Sicherheit gibt er uns in diesem Satz? Wieso das stimmt? Und das habe ich für mich entdeckt in den nächsten Versen, Vers 31. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann doch gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles anderen schenken? Isaak wurde verschont, wie in der Geschichte von Abraham. Jesus nicht. Er ist für dich gestorben. Und das Kreuz zeigt, dass Gott es gut mit uns Menschen meint. Das ist quasi die größte Offenbarung von Gottes Herz an der Menschheit. Er gab alles. Also das Problem ist nicht, dass Gott aufgehört hat, auf einmal gut zu sein. Unser Problem ist, dass wir versuchen, Gottes Herz an unseren Problemen oder Umständen zu messen. Also je krasser Problem ich habe, desto weniger liebt mich Gott oder irgend so ein Schlüssel. Und vielleicht wirst du nicht verstehen, warum du gerade leidest. Und vielleicht, das sage ich auch ganz bewusst, bleibt diese Frage vom Warum offen. Aber ich würde dich gerne einladen, dass du an einen Gedanken jetzt, das sind meine letzten zwei Sätzen, festhältst. Dein Leid ist kein Beweis gegen Gottes Güte. Dein Leid, unser Leid, ist kein Beweis gegen Gottes Güte. Das Kreuz ist das größte Beweis, dass Gottes wirklich gut ist und gut meint. Kann uns noch irgendetwas von der Liebe trennen, die Christus zu uns hat? Wenn wir vielleicht in Not oder Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr sind oder sogar vom Tod bedroht werden. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängsten in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über den Himmel oder befinden wir uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, den Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Amen. Ich lade euch ein, dass wir